First, thank you very much to the festival and to PEN Berlin and to my colleagues from PEN Ukraine. And thank you for all the words that were here, because it's every drop, every little element of support is really, really very important. And you cannot underestimate how we cherish it. So I live in Ukraine, and I'm here for a few days. And indeed, it's my first speech in German in my life. I learned German by reading German philosophers. Some people say it's not the best way to learn German, but I will try. And I'm sorry if you're gonna suffer from my German, but okay. December 2022. Wir sind in Cherson. Vor einem Monat ist die Stadt von der russischen Armee befreit worden. 8 Monate lang war sie von Russland besetzt gewesen. 8 Monate Terror, Verschleppungen, Folterkeller, Verwüstung. Nur 5 Kilometer von uns entfernt haben sich die Russen ans andere Ufer des Dnipro zurückgezogen. An diesem Abend treffen wir uns in der Oblastbibliothek von Cherson, benannt nach Oles Gonchar. Teile des Gebäudes sind beschädigt, aber es steht noch. Wir, das ist eine Gruppe ukrainischer Schriftsteller und Philosophen von PEN Ukraine. Vom Fluss herauf weht der Wind, und mit ihm spüren wir die Nähe der Besatzer am gegenüberliegenden Ufer. Vielleicht sehen sie uns durch ihre Geräte. Die Einheimischen raten uns, dass wir uns von den Fenstern fernhalten sollen. Russische Scharfschützen würden manchmal einfach wahllos auf Zivilisten schießen. Viktoria Amelina ignoriert den Rat, tritt ans Fenster, dreht sie zu uns um und winkt ironisch. Tanja Teren und Katja Michalitzina versuchen vergebens, sie davon abzuhalten. Aber auch sie wissen, dass sowas bei Viktoria zwecklos ist. Sie spielt mit der Gefahr. Ein halbes Jahr später wird Viktoria sterben. Eine russische Rakete töten sie in Kramatorsk am 27. Juni 2023, während sie in einem Restaurant gemeinsam mit kolumbianischen Autoren zu Abend isst. Genau dasselbe Restaurant, in dem wir wenige Monate zuvor mit Denis Yücel, dem Sprecher, der Präsident von Berlin, zu Abend gegessen haben. Nur wenige Tage vor dem Raketenangriff im Juni hat Viktoria noch aus ihren Gedichten gelesen auf der Bühne des Bukarsenal in Kiew. Ich habe ihren Auftritt am Klavier begleitet. Sie trug ein langes schwarzes Kleid. Viktoria war nicht sofort tot. Die Ärzte kämpften noch mehrere Tage um ihr Leben. Zunächst in Kramatorsk, dann in Dnipro. Wir versuchten, bei ihr zu sein, für sie da zu sein. Ihr Mann Alexander und wir, ihre Freunde. Tagsüber waren wir im Krankenhaus, abends im Hotel. Versuchten wir, irgendwie klarzukommen, machten Witze, so wie es Viktoria immer getan hatte. Und taten so, als wüssten wir nichts vom Unvermeidlichen. Dann klingelte das Telefon von Sophia, ihrer Freundin. Dann war dann nur Leere. Im November 2023 wird die Honchar-Bibliothek durch russischen Beschuss endgültig zerstört. Als meine Frau Tanja und ich wenige Wochen später durch Cherson laufen, sind die Viertel am Dnipro wie ausgestorben. Der Platz von der Bibliothek ist leer. An einigen Stellen ragen die Heckteile von Blindgängern aus dem Boden. Über uns fliegt eine Drohne. Da sind nur wir beide, das Auto, das wir für die Soldaten herbebracht haben, und die Drohne. Sie ist das einzige bewegliche Objekt einer völlig erstarrten, zerstörten Welt. Eine Welt, der das entzogen wurde, wofür sie geschaffen wurde, der ihr Herzschlag genommen wurde. Ohne unsere Toten wird es immer leer bleiben, endgültig leer. In den Städten an der Front gehören die Geräusche des Krieges zum Alltag, wie die Gesang der Vögel, das Rauschen des Autos auf den großen Straßen. Darunter mischt sich der Klang von Explosionen. Sind es Einschläge oder Abschüsse? Manchmal schwer zu unterscheiden, wenn sie zu weit entfernt sind. Doch nicht weniger schmerzhaft ist die Abwesenheit von Geräuschen. Eine zähe, unbewegliche Stille. Eine Stille, die sich nicht vertreiben lässt. Eine Stille, an die man sich anlehnen könnte, so hart ist sie geworden. Eine solche Stille hören wir in den Dörfern, die es nicht mehr gibt. Kamjanka, Dovhenke in der Oblast Kharkiv, Bohorodichne Dolina im Donetsker Gebiet, Posad Pokrovske in der Oblast Cherson, Moschun in der Oblast Kiew. Dörfer mit ausgebrannten Häusern, mit Dächern, die wie Tierskelette ausschauen, verbranntes, verbogenes Eisen, eine Stille, die vom Klang verrusteten Metalls durchschnitten wird, von der Wellblechen, mit denen zerstörte Tankstellen bedeckt waren, ihr gleichförmiges, wiederkehrendes Reiben aneinander, als wollte es uns noch immer etwas sagen. In manchen dieser Dörfer leben 5 Menschen von ehemals 800. In manchen einige Dutzend, in manchen gar niemand mehr. Die Hölle, das sind die anderen, sagte Jean-Paul Sartre. Die Hölle, das ist die Abwesenheit der anderen, sagen wir. Das Fehlen ihrer Stimmen, das Fehlen ihres Lachens, das Fehlen ihren genervten Bemerkungen, das Fehlen ihrer misslungenen Witze. Manchmal gehen uns Menschen auf die Nerven. Manchmal sind sie wirklich unerträglich. Manchmal wünscht man sich, dort zu sein, wo sie nicht sind. Aber in diesem Krieg geraten wir von Zeit zu Zeit an Orte, wo sie wirklich nicht mehr sind. Für lange, vielleicht für immer. Und nichts ist unerträglicher als ihre Abwesenheit. Nichts unerträglicher als diese tödliche Stille, nichts unerträglicher als leblose Dinge ohne Lebewesen, als eine Geografie, in der es keine menschliche Stimme mehr gibt. Die Hölle, das ist die Abwesenheit von Anwesenheit. Die Sowjetunion war eine derjenigen Staaten, die den Zweiten Weltkrieg begannen, aber im Unterschied zu dem nationalsozialistischen Deutschland hat sie ihn nicht verloren. Für die westliche Welt war das Ende des Zweiten Weltkriegs der Sieg des Guten über das Böse. Für uns war es der Sieg des Bösen über ein anderes Böses. Einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte Hannah Arendt eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Darin spricht sie unter anderem davon, dass der Totalitarismus auf dem gründet, was Arendt das radikale Böse nennt. Das radikale Böse, das ist das, was Menschen austauschbar macht, überflüssig macht. Solche, die man aus ihrem Platz herausreißen und irgendwo anders hinversetzen kann. Solche, deren Tod niemand bemerken soll, weil auch ihr Leben niemand bemerken soll. Tyranneien sind stark, wenn sie alle in Angst halten. Sie erzeugen diese Angst, indem sie beweisen, dass sie über unser Leben verfügen. und vor allem über unseren Tod. Ich nenne es Thanatokratie, Herrschaft durch den Tod. Die Tyrannen glauben, dass sie bestimmen werden, wann wir sterben. Sie wollen, dass jeder denkt, unser Tod gehöre ihnen. Das Böse wird selbstsicher, wenn es sich wiederholt. Wenn auf ein Verbrechen keine Strafe folgt, dann beginnt es allen zu beweisen, dass seine Verbrechen in Wahrheit Strafen für die Verbrechen anderer seien. Es will uns überzeugen, dass die Opfer Täter und die Täter Opfer sind. Es will sein Verbrechen als höchste Gerechtigkeit verstanden wissen. Putins Russland führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine. Es führt Krieg gegen die Gerechtigkeit. Es führt Krieg gegen eine Welt, in der die Worte Gut und Böse eine Bedeutung haben, wo sie nicht entwertet und nicht vertauscht werden. Putins Russland führt Krieg gegen Europa. Putin will, dass Europa verschwindet, nicht nur als politische Realität, sondern auch als Werte-Realität. Europa möchte möglichst wenig Risiken eingehen und so die Welt sicherer machen. Putins Russland ist bereit, größere Risiken einzugehen, erhöht mit jedem Tag den Einsatz, macht die Welt gefährlicher. Aber die Angst, Russland zu provozieren, provoziert Russland. Die Angst, Tyrannei zu provozieren, provoziert Tyrannei. Doch Putin will noch etwas Größeres zerstören. Er will den Glauben Europas an sich selbst zerstören. Und das gelingt ihm bisher. Europa gleicht einem Ertrinkenden, der in Verzweiflung und Zwietracht untergeht. Im Gegensatz Václav Havels Macht durch Macht lösen, ähnelt Europa immer mehr einem Kontinent der Ohnmacht der Mächtigen. Warum? Weil Europa an sich selbst keinen Glauben hat. Doch Glauben findet man in Widerstand. Glaube wird aus dem Unmöglichen geboren. Trotz des Krieges erleben wir eine blutende ukrainische Kultur. Wie kann das sein? Weil Kultur kein Überbau ist, sondern die Struktur unserer Sein selbst. Sie hilft uns zu überleben, hilft uns, wir selbst zu sein. Sie hilft uns, trotz der Gefahren, die grundlegenden menschlichen Werte weiterhin zu verfolgen und hochzuhalten. Leben trotz Tod. Liebe trotz Schmerz. Freude trotz Leid. Das ist eine Kultur des Trotzes. Im Unterschied zur physischen Welt gibt es in der geistigen Welt kein Gesetz der Energieerhaltung. Kraft in ihr ist nicht die Folge arithmetischer Gleichungen. Sie erscheint oft dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Heute hilft Europa der Ukraine, aber auch die Ukraine hilft Europa. Sie hilft Europa, seinen Sinn wiederzufinden, dessen tiefere Bestimmung in Widerstand gegen Tyranneien liegt. Das ist der Ursprung des Europäischen Union. Europa selbst war imperialistisch und weiß, was es heißt, auf der Seite des Bösen zu stehen und dann auf die Seite des Lichts zu wechseln. Was es heißt, Tyrann zu sein und dann diese Tyrannei zu überwinden. Ein Held, das ist derjenige, der dem die Stirn bietet, der stärker ist als er, weil ihn der Glaube an das Unmögliche trägt. Das Wort Held ist für uns nicht mehr pathetisch. Es ist pragmatisch geworden. Wir fordern heraus, was stärker scheint als wir. Wir gewinnen Kraft, indem wir tun, was zuvor unmöglich schien. Darum sagen wir, Ehre der Ukraine, Ehre der Helden. Danke.